Ja, ich habe diesen Nagel mitgebracht. Wenn man das im Zusammenhang sieht mit dem, was wir gehört haben, finde ich das sehr bewegend mit den Bibeltexten, den Passionsliedern. Wir werden nachher auch noch weitere singen. Also mir geht es so, dass einen das dann doch anrührt. Das ist nicht bei jedem Menschen so. Es hat mir jemand so beschrieben, dass er auf den Bus gewartet hat vor einer Kirche. Alles war beschäftigt, die Leute gingen hin und her, keiner hat groß innegehalten. Bis er nach oben geguckt hat und an der Kirche den gekreuzigten Jesus gesehen hat, 2 Meter über der Kopfhöhe sozusagen. Und drunter stand dann geschrieben, bedeutet es euch denn nichts, wenn ihr hier vorübergeht? Bedeutet es euch denn nichts, wenn ihr hier vorübergeht? Es ist so, für manche bedeutet es nichts. Eigentlich ist es das bedeutendste Ereignis mit Ostern in der Geschichte der Menschheit. So sehen wir Christen das auf jeden Fall. Oswald Chambers, ein Theologe, der schon lange beim Herrn ist, der hat das mal so mit diesen Worten gesagt. Der ganze Himmel dreht sich um das Kreuz Christi. Die ganze Hölle ist in furchtbarer Angst davor. Nur die Menschen sind es, die seine Bedeutung mehr oder weniger ignorieren. Ja, wir sind ja heute hier, weil wir es nicht ignorieren wollen, weil wir daran denken möchten. An Karfreitag geht es ans Eingemachte, an den Kern dessen, was wir glauben, was uns trägt, was uns hält. Und so stellt sich für uns auch die Frage, jedes Jahr neu an Karfreitag, was bedeutet uns das Opfer Jesu? Ich möchte also einladen, das Thema heißt ja die Liebe am Kreuz, genau zu betrachten. Und ich lese den einen Vers, den ich ausgesucht habe und werde dann das erläutern. Wir haben ja auch schon viele drumherum gehört aus der Kreuzigungsgeschichte, Markus 15, Vers 24. Nur diese 4 Worte, und sie kreuzigten ihn. Sie kreuzigten ihn. Wer das Kreuz betrachtet, der darf wissen, einen größeren Liebesbeweis Gottes gibt es eigentlich nicht. Wenn man wissen will, wie Gott ist, muss man also da hinschauen ans Kreuz und sich überlegen, was Gott für uns getan hat. Sie kreuzigten ihn. Wir Christen glauben, am Kreuz bringt Gott Dinge zusammen, die wir nicht zusammenkriegen würden. Zum einen ist er dort der gerechte Richter, der dafür sorgt, dass Sünde bezahlt wird, dass die Strafe für die Sünde vollstreckt wird. Und gleichzeitig glauben wir Christen, dass wir aber auch da den gnädigen Erlöser finden, der die gerechte Strafe selbst bezahlt, damit wir sie nicht bezahlen müssen. Unser Altpräses, einer der früheren, der hat mal mit dem Zitat gesagt, Peter Strauch, es gibt nur einen Ort, an dem die Spannung zwischen dem gerechten und dem barmherzigen Gott gelöst wird. Das ist das Kreuz Christi. Da bekommt Gott das zusammen, gerecht zu sein und trotzdem gnädig zu sein. Daran denken wir heute. Also wir wissen heute, am Kreuz stirbt Gott durch uns und auch für uns, damit wir leben können, ein großes Geschenk. Seine Motivation ist Liebe, also nochmal dieser Nagel. Jemand hat mal gesagt, letztlich hat Gott am Kreuz nicht festgehalten, dass die Menschen ihn da festgenagelt haben, sondern dass Gott in seiner Liebe diesen Weg gegangen ist. Er wusste, dass ihn das erwartet, aber er geht absichtlich ans Kreuz, weil er weiß, dass du und ich das nötig haben. Daran sieht man die Größe der Liebe Gottes für uns. Wir haben es gesungen, Melanie hat es auch schon erwähnt, in dem Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein. Da heißt es, er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Und dann heißt es im Lied, ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade, sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Also nochmal zu Beginn, die Botschaft vom Kreuz ist zuallererst eine Liebe Gottes, eine Botschaft der Liebe Gottes für dich und für mich. Und wir sind heute sozusagen aufgefordert, darüber neu dankbar zu werden, dass Gott das für uns getan hat. Und sie kreuzigten ihn. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine Botschaft, die ziemlich klar dem Menschen sagt, was wirklich Sache ist. Es ist für Menschen die tiefste Herausforderung, denn am Kreuz sagt Gott den Menschen auch, dass er das ja für uns tut. Dass es eigentlich das wäre, was uns erwartet hätte, was uns bevorstehen würde. Das Kreuz macht dem Menschen klar, dass wir verlorene Sünder sind, die gerettet werden müssen. Das ist das, was manche Menschen nicht so gerne hören oder womit man sich schwer tut. Am Kreuz scheiden sich deshalb bis heute die Geister. Paulus schreibt später im Korintherbrief, wir kennen die Stelle aus 1. Korinther 1, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also, und sie kreuzigten ihn, heißt für die Juden war es ein Skandal, ein Skandalon. Denn Juden kannten das Alte Testament. Im Alten Testament heißt es mal im 5. Mosebuch, 5. Mose 21, denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht und bringt Unheil über das Land. Also für Juden unvorstellbar, dass der mächtige Gott stirbt. Für dich und für mich. Von daher für Juden bis heute, außer es sind messianische Juden, so ein Skandal, dass Gott stirbt. Gott ohne Macht, für Juden unvorstellbar. Und sie kreuzigten ihn. Auf der anderen Seite ist es für die Griechen Dummheit, sich vorzustellen, dass ein Gott für Menschen auf die Welt kommt, für sie sozusagen stirbt. Einfach unlogisch, aus ihrer Sicht nicht zu glauben. Und auch das ist bis heute, habe ich ja gesagt, dass Menschen sich damit schwer tun. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn du einmal weiterklickst, Uwe Heimowski, der war mal früher politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz, hat dieses Bild gefunden in Berlin. Da steht also, Jesus died for his own sins and not for mine. Also Jesus starb für seine eigenen Sünde, nicht für meine, hat da jemand dran geschmiert, der sich in diese Botschaft vom Kreuz nicht einschließen lassen wollte. Das F, da hat er noch so das Venus-Symbol der Frauenbewegung da reingesetzt. Und dann hat der Uwe Heimowski dazu geschrieben, das lese ich jetzt vor, ich sehe die Schmiererei, ich muss an eine Geschichte aus der Bibel denken, da wird eine Frau beim Ehebruch ertappt, soll gesteinigt werden, nur sie, die Frau. Die aufgebrachte Männermeute fordert Jesus auf, Stellung zu beziehen, sie sehen das Recht auf ihrer Seite, doch Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Stille. Die Wut der Wütenden wird zur Scham der Beschämten. Die Frau kommt frei. Und seine Schlussfolgerung, und das führt uns eben zu Karfreitag, finde ich, was auch immer Menschen und Kirchen daraus gemacht haben, Jesus und die Sünde, das ist keine Geschichte der Anklage oder der Herrschaft, keine Geschichte des Patriarchats und der Unterdrückung. Es ist die Geschichte der Gnade und der Freiheit für Männer und Frauen. Eine so starke Botschaft, dass sie Jesus das Leben gekostet hat. Das war es ihm wert. Für dich und für mich. Ablehnung gibt es aber auch in der frommen Variante, dass auch viele Theologen mit dem Kreuz heute nichts mehr anfangen können. Ein Herr Breuer, Dr. Breuer, hat geschrieben, ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Gott, der gütige Vater, es ist nicht Jahwe, es ist der Gott Moloch, es ist kein Gott, dem man vertrauen kann, schreibt ein Theologe. Ich finde, er hat einiges falsch verstanden, denn das Neue Testament spricht eigentlich nicht explizit nur von einem Menschenopfer, denn wenn Jesus ganz Mensch war, war er genauso ganz Gott. Also wenn wir ans Kreuz sehen, hat Gott sich selbst geopfert, damit wir es nicht tun müssen. Oder wie John Stott es einmal geschrieben hat, er hat so formuliert, es ist ein und derselbe Gott, der uns durch Christus vor sich selbst rettet. Das ist evangelische Theologie. Ne? Gott rettet sich durch sein eigenes Sterben vor sich selbst. Und sie kreuzigten ihn, also keine Lehre im Neuen Testament ist für uns Christen außer der Auferstehung so wichtig wie die Botschaft vom Kreuz. Und wenn man in die Bibel schaut, es gibt auch keine Lehre, die so gut bezeugt ist wie die Botschaft vom Kreuz, egal was andere Theologen behaupten. Das Neue Testament spricht vom Kreuz, von Sühne, Versöhnung, vom Opfer. Da ist die Rede vom geschlachteten Opferlamm, von dem für uns vergossenen Blut. Da ist die Rede davon, dass Gott uns mit Lösegeld bezahlt hat, mit seinem Blut erkauft, losgekauft, teuer erkauft. Da steht, dass Gott stellvertretend für dich und mich stirbt, damit wir nicht sterben müssen für unsere Schuld. Da steht, dass Jesus zur Sünde und zum Fluch gemacht wird. Es gibt in der Bibel nicht nur einzelne Verse, die von dieser Versöhnung sprechen, dass eben jemand stellvertretend für mich stirbt, sondern ganze Kapitel in der Bibel, die davon reden, dass Gott stellvertretend für dich und mich ans Kreuz geht. Römer 3, eines der größten Kapitel im Neuen Testament, wo uns deutlich gemacht wird, dass Jesus für uns eben den Weg geht, damit wir ihn nicht gehen müssen. Römer 3, Vers 25. Da heißt es, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Wisst ihr, wenn Leute, die Jesus nicht kennen, sich daran stoßen, das steht ja schon in der Bibel, ne? Aber wenn selbst Theologen anfangen, das anzuzweifeln, wovon wir leben, dann wird es schwierig. Also wenn menschliche Anmaßung sich anmaßt, Dinge wegzuwischen, die ihnen nicht gefallen, dann bekommen wir ein Problem. Wisst ihr, wer die Kreuzestheologie ändern möchte, der verpasst sich sozusagen nicht nur einen neuen Haarschnitt, sondern der reißt uns das Herz aus der Brust, das, was das Christsein eigentlich ausmacht, was für uns wichtig ist. Ich versuche es mit einem Bild, der sägt den eigenen Ast ab, auf dem er sitzt, von dem er lebt, was uns trägt. Wenn man das wegnimmt und die Auferstehung bleibt eigentlich nicht viel übrig, außer dass wir nette Menschen sein sollen und das Leben eben so gut wie möglich gestalten sollen. Aber es bleibt nichts übrig von dem Gerettetsein, dass jemand für uns das getan hat. Dieser Herr Breuer, wie begründet er seine Meinung, dass das nicht so möglich sei? Das finde ich ein bisschen dünn. Er hat gesagt, das ist kein Gottesbild, das ich heute akzeptieren kann. Als ob Gott davon abhängig sei, was Herr Breuer oder andere Theologen von dem hält, was Kern der biblischen Botschaft ist. Ich möchte mal ein bisschen salopper formulieren. Markus Till hat ein Zitat gemacht, es wird ein bisschen bissig, aber ich finde es trotzdem gut. Wenn unser Kopf mit der Bibel kollidiert, es hohl klingt, muss das ja nicht an der Bibel liegen. So, vor allem, wenn es so gut bezeugt ist, ne, das wollte ich ja deutlich machen, dass die Botschaft, wenn wir heute Karfreitag machen, wir glauben nicht an ausgemachten Blödsinn, für manche vielleicht schon, sondern an das, was wirklich das Neue Testament durchzieht, was man nicht streichen kann, was man nicht wegnehmen kann. Und darum macht das Kreuz aus unseren religiösen Versuchen, Gott und die Welt zu verstehen, Kleinholz. Da schreibt Paulus nämlich Leuten, die das versucht haben. Schon damals gab es diese Leute. Er schreibt in 1. Korinther 1, in der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten, die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Das Kreuz bedeutet, wenn man sich die Nagel anschaut, mit dem Jesus ans Kreuz geschlagen wird, Gott stellt die Weisheit dieser Welt auf den Kopf. Darum ist es für manche auch so schwer zu verstehen, weil es menschlich uns nicht eingängig ist. Aber nochmal, entscheidend sind nicht unsere Vorstellungen, wie das zu sein hat oder was wir für wahr und richtig halten, sondern was Gott zu dem Thema zu sagen hat. Und sie kreuzigten ihn, das ist also für die einen, haben wir gehört, Skandalon, Ärgernis oder Torheit. Für die, die zum Glauben kommen, ist es Gottes Kraft und Weisheit. Jesus ist der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Das ist das Herz der Reformation. Das ist evangelischer Kernglaube. Das, was uns trägt und hält. Dass einer stärker ist, den Feind besiegt, den Tod, den Teufel und auch Herr ist über alle die Mächte, die uns entgegenstehen. Daran sollen wir festhalten. Sie kreuzigten ihn. Das Evangelium hat Kraft. Es tut, was Gott möchte. Und es hat die Macht, Menschen zu verändern, dass sie ein neues Leben beginnen, dass sie plötzlich Hoffnung haben, dass sie ihre Schuld loswerden. Wir alle kennen das Leben von Martin Luther. Der war von der Theologie und Frömmigkeit des Mittelalters geprägt. Da war eben der Gott, der strafende Gott, der gerechte Gott, stark im Mittelpunkt. Auf jeden Fall etwas, was Luther sehr geprägt hat. Er versuchte, der Gerechtigkeit zu genügen, hatte immer den Eindruck, es klappt nicht. Und dann ging Martin Luther ins Kloster. Das Problem war, er nahm sich selbst mit. Auch der Alte, der Martin Luther, den konnte er nicht außen vor lassen. Selbst im Kloster war es für ihn schwierig. Er hat versucht, sich selber zu erniedrigen, zu kasteien, demütig, alles zu tun, was ihm einfiel. Aber er hat es nicht geschafft, sein sündiges Herz zu beruhigen. Er schreibt später das Lied Nun freut sich alle Christen gemein. Und da sagt er zum Beispiel in Strophe 2, wenn du einmal weiterklickst, bin ich gesprungen. Da schreibt er, dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin war ich geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Also er hat sich so sehr sich angestrengt hat, ein guter Mensch zu werden, vor Gott bestehen zu können, er hat es nicht geschafft. Er hat gemerkt, ich komme zu kurz. Für Luther wurde dann Römer 7, Vers 24 erstmal eine Anklage an sich selbst, so wie er sich fühlte. Da schreibt nämlich Paulus im Römerbrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? So sieht er sich. Und er schreibt, wiewohl ich als untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Er hasste Gott, weil er selber nicht gerecht leben konnte, weil er gemerkt hat, ich komme immer zu kurz. Und das Schöne an der Reformation ist, irgendwann sitzt Luther im Jahr 1515 im Turmzimmer, arbeitet über den Römerbrief und dann trifft ihn ein Satz auf dem Römerbrief wie ein Blitz vom Himmel. Also beim Stotternheim, ne, da war ja das Gewitter, wir kennen das noch, weshalb er ins Kloster gegangen ist. Jetzt gab es einen zweiten Blitz, den man nicht sehen konnte beim Bibellesen. Liest er Römer 1, Vers 17, da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das klingt für uns gar nicht spannend, aber den Luther hat es umgehauen, als er das gelesen hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hat ihn so tief bewegt, dass er verstanden hat, dass er bisher immer versucht hat, selber gerecht zu werden und es nicht als Geschenk Gottes anzunehmen. Der große Durchbruch Luthers im Turmzimmer 1515, Römer 1. Wisst ihr, was ihn verändert hat, war, als er an sich selber gescheitert ist, dann konnte er die Gnade Gottes ergreifen. Das ist ein Punkt, an dem Menschen kommen müssen, an sich selbst zu scheitern, zu merken, ich kann es nicht. Dann kann man sozusagen sagen, Herr, ich möchte das annehmen, was du mir gibst. Das hat Luther da erkannt. Und dann schreibt er, das habe ich euch jetzt mitgebracht, wie das sein Denken verändert hat. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dieses Wort als das Allerliebste hoch. Weil er gemerkt hat, es ist ein Geschenk, etwas, was Gott tut. Ich möchte zum Schluss langsam kommen. Sie kreuzigten ihn, wenn wir diesen Nagel anschauen. Wie äußert sich also die Kraft Gottes in deinem und meinem Leben, wenn wir Jesus kennengelernt haben? Ich habe ein Bild dazu gefunden, da muss ich ein bisschen was, ja, man kann es glaube ich lesen. Da hat jemand mal so zusammengefasst mit Bibelversen, was die Folge davon ist, dass Jesus für uns gestorben hat. Da hat er geschrieben, ich bin geliebt, ich bin wunderschön, ich bin errettet. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin erwählt und berufen, Ich bin befreit. Ich bin niemals allein. Ich bin erschaffen. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin teuer erkauft, heilig und gerecht, angenommen, weil all das damit zusammenhängt, dass Jesus das mir schenkt. Ich finde das ein unwahrscheinlich großes Geschenk, was wir heute bedenken, ne? Dass Gott für uns stirbt und uns so viel schenkt, so viel damit verbunden ist. Und sie kreuzigten ihn. Ich bin überzeugt, wenn wir das verstehen, wenn wir neu daran denken, was das für uns bedeutet, dass wir an diesem Tag, glaube ich, dankbar sind, uns über Gott freuen können, diesen Tag sicher irgendwie auch traurig daran denken, dass er überhaupt sterben musste, aber mit diesem Ausblick auf Ostern, dass er in dem Tod nicht geblieben ist, dass wir das so mitbekommen. Zum Schluss ein Gedicht von Karl-Heinz Theismann, ein Pastor, der hat dazu geschrieben, einmal weiter bitte, was wirklich zählt, meine Schuld nicht mehr, Anklagen, nein. Die Meinung der anderen, religiöse Anstrengung, mein Versuch, gut zu sein, all mein Versagen, zum Glück nicht. Was wirklich zählt, seine Gnade, seine Vergebung, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und sein Ja zu mir. Und dazu möchte ich am Schluss eigentlich nur sagen, danke, Herr Jesus. Amen. Wir beten. Herr, ich danke dir für dieses einfache Wort, sie kreuzigten ihn, in dem so viel steckt, unsere Rettung, unsere Erlösung. Man kann das aus dem Neuen Testament nicht entfernen, sonst bleibt nicht mehr viel übrig, wenn wir das streichen würden. Und ich danke dir, dass wir es nicht streichen müssen, sondern im Gegenteil, dass es uns Leben schenkt. Ja, wir haben gerade all die Dinge gehört, die damit verbunden sind. Und wir können nur staunen und dankbar sein, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, damit uns der Weg erspart bleibt. Dass dort am Kreuz deine Gerechtigkeit und Gnade so zusammenkommt, wie man das anders nicht hinbekommt. Und ich danke dir, dass du uns vielleicht auch schon an diesen Punkt geführt hast, wo wir an uns selbst verzweifeln, so wie Luther, und dann ja, diese Gnade ergreifen oder ergriffen haben und davon leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns das so an Karfreitag vor Augen führst, wie sehr du uns Menschen liebst, dass du bis zum Äußersten gegangen bist, um uns das so deutlich zu machen, deine Einladung auszusprechen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir wollen dir von Herzen dafür danken, dich loben und preisen, dir die Ehre geben, ja, und jetzt in diesem weiteren Verlauf des Gottesdienstes offen sein für das, ja, was du uns nur noch aufs Herz legst durch das Singen der Lieder und durch die Bibeltexte, die wir noch hören. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen. So, und wir wechseln wieder. Come.